Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Über kein Thema wurde in dieser Woche so viel geredet wie über den Corona-Impfstoff. Genauer gesagt über den fehlenden Corona-Impfstoff. Denn weder BioNTech noch AstraZeneca können aktuell die Mengen liefern, die sie eigentlich versprochen hatten. Fragt sich, wer ist schuld an der Misere? Sind es die Politiker, die versemmelt haben, genügend Impfstoff zu bestellen? Sind es die Hersteller, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen? Und wie viele Menschen müssen denn tatsächlich geimpft werden, damit wir unser normales Leben wieder zurückbekommen? Licht ins Dunkle wird da hoffentlich unser heutiger Gast bringen. Professor Fred Zepp ist nicht nur Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin in Mainz, er ist außerdem das dienstälteste Mitglied der STIKO, der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut und im wissenschaftlichen Beirat des Paul-Ehrlich-Instituts, das sich mit den Nebenwirkungen der Corona-Impfung beschäftigt. Herzlich willkommen, Professor Zepp. Hallo.
Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen, Frau Heinen.
Herr Zepp, sind Sie schon geimpft?
Ja, ich werde geimpft werden, das ist auch wichtig.
Also Sie sind es noch nicht?
Ich kriege die nächste Woche wahrscheinlich.
Mhm. Also bei Ihnen ist es auf jeden Fall absehbar. Jetzt sind Sie ja an einer Impfstoffstudie beteiligt von CureVac, also der nächsten großen deutschen Impfstoffhoffnung. Hätten Sie da nicht die Chance gehabt, als jemand, der diese Studie kontrolliert, zu sagen, ich lasse mir den schon mal geben?
Ja, das denken immer viele Menschen, aber es ist so, dass tatsächlich, wenn man an der Entwicklung eines Produktes, auch Arzneimittel beteiligt ist, dann kann man das nicht direkt auch selbst ausprobieren. Man soll ja unvoreingenommen die Daten beurteilen können, soll auch nicht beeinflusst werden dadurch. So ist es so, dass im Prinzip viele, auch zum Beispiel die Mitarbeiter des Unternehmens, nicht direkt an der Studie teilnehmen können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass es diese Gremien gibt, die sich als Data Safety Monitoring Boards, also Datensicherungsgruppe bezeichnen, und dieses Gremium ist unabhängig vom Hersteller oder vom Entwicklungsunternehmen und hat die Aufgabe kontinuierlich, wir tun das an mehr als wöchentlicher Häufigkeit, die Erkenntnisse aus den Studien zu kontrollieren. Es geht zuerst um die Sicherheit der Studienteilnehmer. Also unsere Aufgabe ist es, frühzeitig zu erkennen, ob es Nebeneffekte gibt, die unerwartet sind. Und dann auch gemeinsam mit den Herstellern, den Wissenschaftlern zu prüfen, was die Hintergründe dieser Nebeneffekte sind.
Von den Daten, die Sie bislang haben, sind Sie zufrieden?
Sie meinen jetzt mit dem Impfstoff von CureVac aus Tübingen entwickelt wird? Ja, der Impfstoff ist ja eigentlich sehr ähnlich konstruiert wie der Impfstoff des Unternehmens BioNTech oder der Impfstoff des Unternehmens Moderna aus den USA. Es sind alles Messenger-RNA-Impfstoffe. Und im Prinzip, der Inhalt beschreibt im Prinzip den Bauplan für dieses Spike-Protein auf den Viren. Und insofern, soweit ich das jetzt überhaupt dann kommentieren darf, in einem entwickelten Verfahren kann man sagen, dass die Impfstoffe sich sehr ähnlich verhalten. Ja.
Mhm. Also Sie hätten derzeit keine Bedenken, sich den geben zu lassen,
wenn er zugelassen wäre. Absolut, ja.
Also Sie würden direkt den Arm hinhalten, wenn Sie dürften.
Ja.
Bis wann können wir denn damit rechnen, dass der rauskommt?
Nun gut, der Impfstoff ist etwa in einem Zeitrahmen entwickelt worden, wie die anderen Impfstoffe auch. Ich glaube, wir haben sehr sorgfältig die Phase 1 durchgeführt. Das hat einige Wochen gedauert, länger gedauert vielleicht. Im Augenblick läuft die Phase 2/3. Also das heißt, wir gehen mit diesem Impfstoff in die letzte Entwicklungsphase. An der werden ähnlich wie bei den anderen zugelassenen Impfstoffen 36.000 Menschen weltweit teilnehmen. In Deutschland, in Belgien ist die Studie schon angelaufen, auch in Lateinamerika. Da werden ein Teil der Studien durchgeführt, weil es einfach eine höhere Infektionsrate gibt und das natürlich auch einmal zeigt, wie der Impfstoff die Menschen besser schützen kann. Und die Entwicklung so läuft, wie sie geplant ist, würde man, denke ich, erwarten. Jedenfalls hat das Unternehmen das auch gegenüber der Politik gesagt, dass man im zweiten Quartal diesen Jahres Wirksamkeitsdaten hat. Und das haben wir ja bei den anderen Impfstoffen gesehen. Dann wird es wahrscheinlich auch relativ zügig, vielleicht bis zur Mitte des Jahres, eine Zulassung geben können.
Jetzt frage ich mich aber, wenn wir jetzt schon so in Impfstoffnöten sind und man sieht, bisher sind die Daten gut und die anderen beiden mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech funktionieren, kann man da nicht mal sagen, meine Güte, in dieser Situation gebe ich eine Notzulassung für diesen Impfstoff?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also worum gibt es ein Gremium, in dem ich mitarbeite? Eben um die
Das ist richtig, aber es gibt ja Länder, die Notzulassungen geben. Schauen Sie nach Großbritannien, schauen Sie nach USA. Die haben das ja gemacht für ihre Impfstoffe.
Ja, also ich persönlich bin der Auffassung, dass der Weg, den wir hier in Europa gegangen sind, der zuverlässige und für alle auch, es geht ja um die Sicherheit der Menschen, die geimpft werden. Und das bedeutet, dass man im Prinzip schon ein Auge darauf hat, den Impfstoff oder das neue Impfstoffprodukt sorgfältig zu prüfen. Das hat die europäische EMA, die Europäische Behörde für Medikamentenzulassung, auch getan. Und vor allen Dingen müssen Sie wissen, wenn Sie eine Notfallzulassung durchführen, wie USA oder auch in England, dann bedeutet das, dass Sie sagen, ich habe noch nicht alle Erkenntnisse zu einem Arzneimittel oder zu einem Impfstoff gesehen, aber ich halte das Problem, das wir haben, für so groß, dass ich einfach das Risiko eingehe. Und damit nehmen Sie aber auch den Hersteller aus der Verpflichtung, aus der Verantwortung für sein Produkt. Ich glaube, das sollten wir nicht tun, denn wenn wir Fakturqualität sicherstellen wollen, dann gilt es dazu, den Hersteller dazu zu bewegen, möglichst viele Daten vorzulegen. Dass das schnell geht, das haben wir jetzt geschafft in diesem rollierenden Verfahren. Das heißt, die Hersteller haben nicht erst warten müssen, bis sie kompletten Datensatz zur Verfügung hatten, sondern sie haben Schritt für Schritt eingereicht. Das gibt der Behörde die Möglichkeit, schnell zu prüfen. Und ob wir jetzt eine faktisch Zulassung, eine bedingte Zulassung, ist ja auch noch nicht komplett zugelassen, sondern für ein Jahr im Augenblick nur. Und in diesem Jahr müssen die Hersteller weitere Daten liefern. Genau das ist der Vorteil der bedingten Zulassung. Sie müssen dranbleiben, sie müssen ihr Produkt optimieren und gut untersuchen. Und das ist ein Stück Qualitätssicherung. Und diese 2 Wochen werden im langen Verlauf keinen großen Unterschied machen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben ja gerade gesagt, der Impfstoff von CureVac, den würde ich mir direkt spritzen lassen, wenn ich denn dürfte. Wie sieht es denn aus, wenn Ihnen jetzt jemand den chinesischen oder russischen Impfstoff anbieten würde?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es auch natürlich heftig diskutiert wird. Ich würde sagen, nicht nur den von CureVac, jeden, der in Europa zugelassen ist, würde ich mir verimpfen lassen, also auch ein Moderna oder ein AstraZeneca oder ein BioNTech-Impfstoff. Also ich glaube, das ist wichtig für die Hörer zu wissen, die sind alle gut kontrolliert und auch vergleichbar gut wirksam. Jeder hat eine andere Besonderheit. Über die chinesischen oder vor allen Dingen die russischen Produkte wissen wir allerdings nicht sehr viel. Tatsächlich ist dort in der Fachliteratur nicht viel publiziert worden. Und insofern muss man einfach sagen, wäre ich zu diesem Zeitpunkt zurückhaltend. Dafür gibt es ja eben die Zulassungsbehörden, dafür gibt es die ständige Impfkommission, dass Fachleute sich die wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Impfstoffen anschauen. Und solange wir das nicht vorgelegt bekommen haben, sollte man auch vorsichtig sein, mit, sagen wir, großzügigen Angeboten. Ja.
Sie haben ja gerade gesagt, den von AstraZeneca, den würde ich auch sofort nehmen. Sie sind 66, glaube ich, ne?
Jawohl.
Ja. Nach den Vorgaben der STIKO, deren Mitglied Sie ja sind, dürften Sie den ja gar nicht kriegen oder sollten Sie den gar nicht kriegen, denn Sie haben ja gesagt, der ist eigentlich nur für Leute unter 65 empfehlenswert.
Ja, also die Aufgabe der STIKO ist es, Erkenntnisse zu Impfstoffen wissenschaftlich und sorgfältig wissenschaftlich nach konkreten Kriterien zu bewerten. Und das hat die Kommission oder die Arbeitsgruppe an dieser Stelle natürlich auch getan. Und insofern, wir haben als Kommission nicht gesagt, dass dieser Impfstoff nicht wirkt, sondern dass zum jetzigen Zeitpunkt für diese Altersgruppe noch keine Daten oder keine belastbaren Daten vorgelegt worden sind. Das kann sich ja in 1 oder 2 Wochen ändern und dann wird die Empfehlung entsprechend angepasst werden.
Die EMA hat sich ja entschlossen, den für alle Altersgruppen freizugeben. Arbeiten die weniger wissenschaftlich als Sie?
Nein, die arbeiten genauso wissenschaftlich grundsätzlich wie wir, aber wenn Sie das Statement der EMA auch verfolgt haben, dann werden Sie gehört und gesehen haben, dass der verantwortliche Repräsentant der EMA gesagt hat, für uns erscheint es plausibel, dass der Impfstoff im Prinzip in dieser Altersgruppe genauso wirkt. Das ist natürlich so ähnlich wie bei der Notfallzulassung ein Spielraum, den man hat. Die ständige Impfkommission gibt ja auch nur Empfehlungen. Die Hoheit für die Umsetzung liegt am Ende in den Gesundheitsministerien der Bundesländer. So ist das in Deutschland geregelt. Aus unserer Sicht ist es so gewesen, dass wir alternative Impfstoffe haben, die entsprechende geprüfte Daten schon vorgelegt haben. Und dass wir natürlich schon verpflichtet sind, eben auf Grundlage der vorgelegten Zulassungsdaten eine Empfehlung abzugeben.
Was heißt es denn jetzt ganz konkret, wenn das Impfen mit AstraZeneca-Impfstoff jetzt losgeht in Deutschland? Mhm. Richten wir uns da nach der Empfehlung der STIKO? Also impfen wir dann erstmal Leute unter 65 damit? Oder sagen wir halten es mit der EMA und impfen erstmal alle über 80?
Das wird am Ende, wie ich eben angedeutet habe, die Politik entscheiden müssen. Sie bekommt ja von den Fachleuten eine Empfehlung und ist dann faktisch dazu aufgerufen, das umzusetzen. Man muss es so sehen, der Impfstoff von AstraZeneca, der ja auch eine Wirksamkeit von mindestens 70% hat, ist kein schlechter Impfstoff. Der ist ja wirksamer als die meisten Grippeimpfstoffe, die wir in den vergangenen Jahren zur Verfügung gehabt haben. Also zunächst mal ist das ein guter Impfstoff.
Wie hoch liegt da die Wirksamkeit beim normalen Grippeimpfstoff?
Die liegen je nach Jahr zwischen 30% und 60%. Und insofern muss man das sicherlich betrachten. Und für uns spielt natürlich eine Rolle, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Wirksamkeit von 70% und wir wissen nicht, wie bei einem 80-Jährigen die Wirksamkeit sein wird, wahrscheinlich eher ein bisschen niedriger, sagen wir mal 60%, dann können Sie sich ausrechnen, würden wir 100.000 Menschen impfen und haben einen alternativen Impfstoff, der 95% Wirksamkeit hat, dann würden wir im Prinzip vielleicht noch 5.000 gefährdete Menschen haben. Nehmen wir aber einen Impfstoff, der vielleicht nur noch 70% oder 60% hat, dann haben wir eben noch 40.000 mit den entsprechenden Risiken. Also versuchen wir, die beste Empfehlung zu geben für die Bevölkerung. Wir können ja im Prinzip, wir haben ja in der Empfehlung auch eben jüngere Menschen drin, wie das Personal in Gemeinschaftseinrichtungen, medizinisches Personal, junge Menschen, die zwischen 30 und 40 Jahre sind, die ein niedriges Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und insofern kann man mit dieser Empfehlung sehr gut die auch in Priorität 1 da abgebildeten Personengruppen konsequent impfen.
Ohne die Impfreihenfolge ändern zu müssen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Professor Sepp, wir haben jetzt 3 Wochen Impfpause in Rheinland-Pfalz, was die Erstimpfungen betrifft, weil schlicht und einfach kein Impfstoff für Erstimpfungen zur verfügbar ist. Weder von AstraZeneca noch von BioNTech. BioNTech-Chef Ugur Sahin hat mal in einem Interview gesagt, er habe sich gewundert, wie zögerlich die EU bestellt habe im Vergleich zu anderen Ländern. Wie viel Schuld tragen unsere Politiker, Herr Zepp, in Ihren Augen, dass wir aktuell zu wenig Impfstoff zur Verfügung haben?
Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich diese Diskussion in der Intensität, in der sie im Augenblick öffentlich geführt wird, nicht wirklich nachvollziehen. Im Prinzip müssen wir uns doch vor Augen führen, wir sind in einer, sag mal, infektiologischen Bedrohungssituation, wie wir sie in den vergangenen 100 Jahren eigentlich in der Form nicht erlebt haben. Das ist zum letzten Mal 1918 so gewesen, als die spanische Grippe ja mehr als 50 Millionen Menschenleben gefordert hat. Damals hat man überhaupt keine Mittel in der Hand gehabt. Bis die spanische Grippe faktisch überstanden war, hat es 3 bis 4 Jahre gedauert. Und die Menschen haben damals noch gar nicht verstanden, was passiert ist, weil sie gar nicht wussten, dass es Viren gibt. Wir haben faktisch eine Situation, in der wir eine vergleichbare Bedrohung haben, innerhalb von wenigen Wochen das Virus identifiziert und jetzt bemerkenswerterweise in weniger als 12 Monaten nicht nur einen, sondern mehrere Impfstoffe, also ich sag mal Maßnahmen entwickelt, mit denen wir uns faktisch vor der Infektion schützen können. Das ist erstmal ein großartiges Ergebnis und das sollten wir würdigen. Und jetzt sind mehr als 200 Projekte auf den Weg gebracht worden. Aktuell sind alleine 80 in den verschiedenen Entwicklungsphasen am Menschen weltweit und im Prinzip die Politiker mussten ja im vergangenen Jahr entscheiden, wie viel Impfstoffe bestellen wir bei welchem Hersteller. Keiner wusste. Wir haben keine Glaskugel, in die wir reinschauen konnten. Keiner konnte sagen, welcher Impfstoff als erster denn verfügbar sein würde, sodass man im Prinzip das Risiko gestreut hätte. Und worüber wir uns auch klar sein müssen ist, hätten wir bei dem einen oder anderen Hersteller als europäische Gemeinschaft 500 Millionen mehr Impfdosen bestellt, dann hätten wir mit großer Wahrscheinlichkeit heute keine Dosis mehr, denn die Impfstoffe müssen ja erstmal hergestellt werden.
Naja, aber es ist schön, dass Sie so gnädig sind, aber wenn Sie das mal mit anderen Ländern vergleichen, haben unsere Politiker ja offensichtlich schon anders agiert. Also schauen Sie nach Israel, da soll bis Mitte nächster Woche die Hälfte der Bevölkerung geimpft sein, bei uns sind es gerade mal 2%, ja? Oder wenn Sie in die USA schauen, die haben 220 Millionen Dosen Impfstoff bestellt, die sollen bis Ende März ausgeliefert sein. In der EU wird weniger als ein Viertel davon verfügbar sein, obwohl in der EU viel mehr Menschen leben. Ja, also offensichtlich wurde da anders agiert.
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kenne jetzt nicht alle Verträge, die auf den verschiedenen Ebenen in verschiedenen Ländern geschlossen wurden. Es ist aber sicherlich so, es ist ein großer Unterschied zwischen dem Ziel, ein Land, das so groß ist wie Rheinland-Pfalz und etwa so viele Einwohner hat, durchzuimpfen, oder eine Staatengemeinschaft, in der mehr als 400 Millionen Menschen leben. Das muss man sich auch mal klarstellen. Und ich persönlich halte es für richtig, dass die europäische Gemeinschaft das gemeinsam gemacht hat, weil es ist auch faktisch eine Frage der ethischen Verantwortung füreinander, dass wir faktisch das nicht im Wettbewerb machen. Die Amerikaner haben andere Vorteile, die zum Beispiel darin liegen, dass ein Impfstoffhersteller wie Moderna oder auch Pfizer natürlich amerikanische Konzerne sind, sodass sie vielleicht auch einen größeren Zugriff gemacht haben. Ganz persönlich, wahrscheinlich hätte man das ein oder andere anders entscheiden können. Ich würde es schätzen, wenn wir mal auch positiv wahrnehmen, dass es überhaupt gelungen ist. Und wenn die vielen Menschen, die kritisieren und nach Schuld fragen, wenn die faktisch ihren Verstand und ihr Know-how dafür einsetzen werden, wie können wir es jetzt besser machen? Ich glaube, dann würden wir positiv in die Zukunft schauen.
Wie können wir es denn besser machen, Ihrer Meinung nach?
Genau. Also es ist so, dass wir im Prinzip schauen müssen, welche Impfstoffe haben wir zur Verfügung. Wir haben zum Beispiel in dem Abschnitt vorher besprochen, es gibt einen Impfstoff, der vielleicht für die Älteren nicht so günstig ist. Und ich glaube, dann müssen wir relativ unkompliziert zu Empfehlungen kommen und sagen, diesen Impfstoff wollen wir in dieser Altersgruppe bevorzugt einsetzen, den anderen vielleicht bevorzugt für die faktisch besonders gefährdeten älteren Mitglieder in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das müssen wir nicht so lange in politischer Ebene manchmal auch ein bisschen populistisch diskutieren, sondern wir müssen es einfach machen, weil es ist ja auch ein super Ergebnis. In wenigen Wochen hat man in allen Bundesländern Impfzentren, Diagnosezentren hochgeführt. Ich habe das selber gesehen, als ich meine 90-jährige Mutter begleitet habe. Das funktioniert ausgezeichnet. Und wir sollten auch mal überlegen, worauf wir stolz sein können, dass es so weit gekommen ist wie jetzt.
Eine Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen, die Produktion, wäre ja vielleicht auch, wenn Firmen wie BioNTech dazu gebracht würden, ihre Patente zu teilen bzw. vielleicht zu verkaufen an andere Firmen, sodass noch mehr Firmen in die Produktion einsteigen könnten. Wäre das eine Lösung?
Das ist sicherlich eine Option. Also Sie könnten ja auch faktisch Patente auslizenzieren. Auf der anderen Seite muss man sich auch darüber klar sein, das ist, also einen solchen Impfstoff herzustellen, das ist jetzt nicht dasselbe wie von mir so ein Medikament wie Aspirin als chemische Substanz zu erzeugen, sondern es erfordert eine hohe Expertise, mit diesen Techniken umzugehen. Das heißt, Partnerschaften wie BioNTech mit Pfizer oder sowas sind natürlich sinnvolle Maßnahmen, weil Pfizer eben ein großer Impfstoffherstellender Konzern ist. Wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann sollten eben Politik und Wissenschaftler und die Unternehmen prüfen, ob es so ist. Ich verstehe, dass es neue Produktionsstätten gibt. Die müssen natürlich auch zertifiziert werden, denn am Ende steht auch die Sicherheit, die wir gewährleisten müssen für die Menschen, die den Impfstoff bekommen, im Zentrum. Also insofern, da gibt es wahrscheinlich schon technische Möglichkeiten. Ich bin überzeugt davon, dass alle Beteiligten, Politik und auch eben Impfstoffhersteller, versuchen, mit maximaler Druck diese Möglichkeiten auszuloten. Und ich erwarte auch, jetzt sind ja noch, sagen wir mal, zwei weitere Impfstoffe von Herstellern, wir haben jetzt in dieser Sendung so viel genannt, aber Johnson & Johnson oder Novavax-Impfstoffe kommen wahrscheinlich auch in naher Zukunft. Und ich glaube, auch das ist ganz wichtig, weil Impfstoffe sind biologische Produkte. Das heißt, es kann immer mal zu einem Qualitätsproblem kommen und dann fällt die Produktion oder die Produktionslinie, die Charge aus. Und das Beste für uns in der Gesellschaft ist, wenn wir nicht nur einen, sondern wenn wir 10 Hersteller haben, mit denen wir dann solche Defizite ausgleichen können. Und ich erwarte das eigentlich schon im zweiten Quartal dieses Jahres.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind ja in erster Linie Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin. Die STIKO ist also quasi ein Nebenjob, sage ich jetzt mal. Haben Sie in diesen 20 Jahren je erlebt, dass Sie so viel Zeit in die STIKO investieren mussten wie in den letzten Wochen?
Also die Arbeit der STIKO in den letzten Wochen oder im Rahmen der SARS-CoV-2 oder Coronavirus-Pandemie ist schon deutlich intensiviert. Sie ist auch sehr, sehr anders als das, was wir üblicherweise tun. STIKO ist in den 70er Jahren ja gegründet worden. Da hat man noch relativ wenig Impfstoffe gehabt. Sind in den vergangenen 20, 30 Jahren sehr, sehr viele, sehr sichere, auch gut wirksame Impfstoffe entwickelt worden, die vor allen Dingen, das ist ja auch sinnvoll, ein Impfstoff soll mich vor einer Infektion schützen, will heißen, dann will ich ihn eigentlich möglichst früh im Leben einsetzen, die zum großen Teil auch eben im Säuglings- oder Kindes- und Jugendalter verimpft werden. Aus dem Grund ist es natürlich auch plausibel, dass die Ständige Impfkommission, zumindest in der Zeit, in der ich 98 in das Gremium gewählt wurde, dass sie auch relativ viele Kinderärzte als Mitglieder hatte. Mittlerweile ist die Impfstoffentwicklung noch wesentlich komplexer geworden. Es ist auch so, dass wir als Expertengremium, das ist ja eine ehrenamtliche Funktion, dass wir sehr stark vom Robert-Koch-Institut unterstützt werden. Da gibt es einen STIKO-Geschäftsstelle, eine ganze Arbeitsgruppe Infektionsepidemiologie. Und heute bedeutet es, dass wir in Arbeitsgruppen Monate, manchmal Jahre, neben den drei STIKO-Sitzungen, die üblicherweise stattfinden, die Datengrundlage von einem neuen Impfstoff prüfen und dann zu einer Empfehlung entwickeln. Das bedeutet, es geht in der Regel nicht so schnell. Eigentlich ist unser Auftrag auch der, über zugelassene Impfstoffe zu beraten. Und dann prüfen wir zunächst, wie groß ist das Problem durch die Infektionskrankheit, die dieser Impfstoff verhindern kann. Und dann prüfen wir, welche Ziele wollen wir mit der Impfung als bevölkerungsbezogene Impfung erreichen. Aktuell ist es so, dass wir ich sagte es schon mal eingangs in unserer Diskussion, ja, unter einer Bedrohung leiden, die wir in der Form nicht kennen. Das heißt, wir sehen, dass ein großer Zeitdruck besteht, sodass wir aufgerufen sind, sage ich mal, präventiv, wenn Sie so wollen, zu beraten und die Politik dabei zu unterstützen.
Jetzt mussten Sie sich in der STIKO ja auch mit Fragen beschäftigen, die eher ja ethisch-moralischer Natur sind. Zum Beispiel, wer soll zuerst geimpft werden, wenn nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht? Die Empfehlung, die STIKO für die Bundesregierung ausgearbeitet hat, lautet alle über 80 zuerst, außerdem besonders gefährdete Kräfte in medizinischen Einrichtungen. Wie heftig wurde über diese Impfreihenfolge in der STIKO diskutiert?
Also normalerweise, also wir diskutieren lebhaft, gelegentlich auch kontrovers, aber immer mit dem Ziel, sag mal, eine sinnvolle, von allen getragene Empfehlung und Entscheidung auf den Weg zu bringen. Also insofern ist es so, in dieser Situation, ich sagte schon, das Besondere war, wir haben schon diskutiert, bevor überhaupt ein zugelassener Impfstoff verfügbar war, um bereitzustehen, wenn es denn soweit ist, hat man zunächst sich auch wieder auf wissenschaftliche Erkenntnisse berufen. Man hat also geprüft, welche Personengruppen in unserer Gesellschaft sind besonders von der Infektion betroffen. So wissen wir zum Beispiel, dass Kinder natürlich auch an der Infektion teilnehmen, aber extrem selten klinisch erkranken. Sie sind also ohne Symptome einfach Träger des Virus und ganz, ganz selten tatsächlich auf Intensivstationen versorgt werden müssen, ganz im Gegensatz zum Erwachsenenalter. Die meisten Infektionen treten bei Menschen im mittleren Alter auf, aber die müssen auch selten auf Intensivstationen versorgt werden und es trifft besonders die ältere Population. Insofern muss man eine Güterabwägung vornehmen. Güterabwägung in dem Sinne, was ist die beste Balance? Solange wir noch nicht ausreichend Impfstoff für alle Menschen im Land haben zu einer Zeit. Wir hoffen ja, dass wir das schnell faktisch erreichen können. Und da haben wir im Prinzip einfach geprüft, wo ist die größte Krankheitslast, wo sind die größten schwer verlaufenden Fälle. Und Sie müssen auch sehen, diese haben ja zum Teil in manchen Regionen komplett die Versorgungsstruktur des Gesundheitswesens in Anspruch genommen. Das heißt, dann gibt es Sekundäreffekte, wie Menschen mit Herzinfarkten oder Schlaganfällen können nicht mehr gut genug behandelt werden, weil einfach die Versorgungsstellen belegt sind. Aus diesem Grund, sag ich mal, in der Gesamtbetrachtung ist die STIKO dann zu der Empfehlung gekommen, eben ältere Menschen zuerst und die ältere Menschen versorgen.
Das klingt ja nachvollziehbar, ja, und vernünftig. Jetzt gibt's aber da natürlich auch Grenzfälle. Ja, denken wir an die Frage, sollen Menschen, die so krank und gebrechlich sind, dass sie ohnehin nur noch wenige Tage oder Wochen zu leben haben, sollen die noch geimpft werden? Die norwegische Gesundheitsbehörde hat ihre bisherige Impfempfehlung für schwer kranke, hochbetagte geändert. Da waren 23 Menschen relativ kurz nach der Impfung gestorben. In Deutschland waren das, soweit ich weiß, 10. Da stellt sich natürlich schon die Frage, macht es Sinn, Menschen, die ja schon auf der Palliativstation oder im Hospiz sind, noch gegen Corona zu impfen? Was ist da Ihre Meinung?
Ja, also da können wir meine sprechen. Ich will auch, sag mal, da eine Lanze für die Ständige Impfkommission brechen, weil natürlich kann in seiner übergeordneten Empfehlung nicht jeder individuelle Einzelfall besprochen werden. Es gibt natürlich auch zum Beispiel Fälle, wo Menschen schwere Erkrankungen haben, zum Beispiel schwere Lungenerkrankungen oder Einschränkungen des Immunsystems, die auch natürlich ein Bedürfnis haben, geimpft zu werden. Und das hat die STIKO an der Stelle ja auch gesagt. Es gibt Einzelfälle, die können wir in einer, sagen wir mal, übergeordneten Empfehlung gar nicht berücksichtigen, sondern das muss individuell vor Ort in dem Bundesland durch ein Ethikquotum oder ähnlich geprüft werden. Gleichermaßen, Sie fragen mich jetzt, impft man Palliativpatienten? Ich würde persönlich sagen, da wäre ich zurückhaltend, weil wenn ich einen Patienten im Prinzip in einer palliativen Betreuung habe, dann ist es so, dass ich auch nicht erwarte, dass es eine lange Lebensperspektive noch gibt. Und es ist ja völlig klar, wenn ich diese Impfung einsetze, dann dauert es alleine 4 bis 5 Wochen, bis ich einen guten Impfschutz habe. Und solange gewissermaßen wir in dieser Altersgruppe eben 80-Jährige zum Beispiel andere Menschen haben, die körperlich noch in gutem Wohlbefinden sind, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, auch an dieser Stelle eine Abwägung durchzuführen und diese Menschen zuerst zu impfen. Sonst werden sie natürlich einfach in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung auch Todesfälle registrieren, die aber gar nichts mit der Impfung zu tun haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn man alte Menschen, darüber hatten wir ja gerade gesprochen, die so krank sind, dass sie bereits im Hospiz sind, noch gegen Corona impft und sie dann versterben, auch wenn das gar nicht in ursächlichen Zusammenhang zur Impfung stehen muss, sondern eventuell ohnehin passiert wäre, dann gibt es Schlagzeilen wie die vor einigen Tagen: 23 alte Menschen in Norwegen nach Corona-Impfung verstorben. Und da sagen natürlich Impfskeptiker: Ich wusste es schon immer, die Impfung ist gefährlich. Es ist nicht nur so, dass wir nicht ausreichend Impfstoff haben, Herr Professor Zepp, sondern die Impfbereitschaft in Deutschland und in ganz Europa, in fast ganz Europa, ist deutlich geringer als in vielen anderen Ländern, wenn wir an Kanada oder Australien zum Beispiel denken, China sowieso. Haben Sie da eine Erklärung für?
Naja, wir müssen betrachten, wie die Menschen impfen oder das Impfwesen per se wahrnehmen. Impfstoffe sind ja anders als Medikamente, die ich bei einer Krankheit einsetze. Also ich nehme ein Antibiotikum, wenn ich von mir eine Lungenentzündung habe, sind ja Impfstoffe Medizinprodukte, die ich vorsorglich nehme. Ich bin gesund und ich will eine Infektionskrankheit verhindern oder eine Komplikation einer Infektionskrankheit. Das heißt, ich sage den Studenten immer, Impfen ist Schulen für das Immunsystem. Es geschieht genau das, was mein Organismus jeden Tag, jede Sekunde meines Lebens, jeden Atemzug, den ich einatme, macht. Es faktisch schützt meinen Organismus gegen, sag ich mal, eine Umwelt, in der Millionen von Viren oder Bakterien verfügbar sind oder auch andere Fremdstoffen, die mich schädigen können. Diesen Weg nutze ich bei der Impfung, um geschützt zu sein. Da kommt zum einen dann zum Tragen, dass, wenn Impfungen gut funktionieren, ich keine Masern mehr sehe, dann sagen die Leute, ich brauche sie nicht. Und plötzlich diskutieren wir mehr über die Nebenwirkungen einer Impfung als über die schweren Komplikationen der Krankheit.
Ja, aber momentan haben wir ja die Situation, dass man sieht, es sterben einfach Menschen um einem herum. In Ländern wie Portugal sterben wahnsinnig viele aktuell, in Großbritannien auch. Also man sieht die Gefahr und will sich trotzdem nicht impfen lassen. Ja. Das ist in anderen Ländern anders.
Das ist in anderen Ländern zum Teil anders, nicht unbedingt überall. Wenn Sie nach Frankreich gehen zum Beispiel, da gibt es noch mehr impfskeptische Menschen.
Genau. Die EU ist da insgesamt relativ skeptisch.
Ja, vielleicht. Hat ein bisschen damit zu tun tatsächlich, wie ich eben vermitteln wollte, wie die Menschen, die ja nicht jetzt alle Mediziner oder Biologen sind, wie sie eine Bedrohung wahrnehmen. Wenn Sie sich erinnern, im vergangenen März, April, da ist die Pandemie, hat sie begonnen in weltweit. Und zu der Zeit haben wir zum Teil Phasen gehabt, wo auf Umfragen hin sich bis zu 80% der Menschen in Deutschland impfen lassen wollen. Dann sind wir durch den relativ unkomplizierten Sommer gegangen und dann ist die Impfbereitschaft auf 30-40% gezogen. Und im Augenblick nach Umfragen haben wir vielleicht etwa 65% von Menschen, die sagen, ja, wir würden uns impfen lassen, weil sie eben die Bedrohung auch sehen. Wir haben 20-25%, die sich als Impfskeptiker bezeichnen, also nicht alle Menschen, die sagen, ich will nicht sofort mich impfen lassen, ist tatsächlich ein Impfgegner. Ich glaube, der Anteil von Impfgegnern, also ideologisch geprägten Impfgegnern, der liegt unter 5%. Und jetzt ist es, glaube ich, an uns, an den Medien, so wie wir heute hier zusammensitzen, aber auch uns, an uns Ärzten und Wissenschaftlern, diese 30-30%, die sich unsicher fühlen, die sich vielleicht schlecht informiert sind, die müssen wir gewinnen und überzeugen. Das tun wir am Ende nicht mit einer Impfpflicht, sondern das tun wir, indem wir dort faktisch, wo sie das Gefühl haben, ich bin nicht sicher, ob ich da gut beraten werde, diese Punkte aufgreifen. Dabei ist es auch wichtig, dass wir in der Vermittlung von Informationen auch eben darüber sprechen, was wir alles nicht wissen. Also wenn heute jemand fragt, sind diese neuen Impfstoffe langfristig sicher? Nein, können wir nicht sagen, denn die Impfstoffe sind in den letzten 8 Monaten entwickelt worden. Das heißt, mehr als 8 Monate Erkenntnisse zu diesen Impfstoffen haben wir nicht. Wir können aber sagen, bei den meisten Impfstoffen, wenn es Nebeneffekte gibt, dann treten die innerhalb von 3-4 Wochen nach der Impfung auf. Es ist also plausibel, dass sie wahrscheinlich sicher sein werden. Aber wir werden die nächsten Jahre beobachten müssen. Und dazu haben wir ja die bedingte Zulassung am Ende des Tages. Wir verpflichten auch den Hersteller, das zu tun, um dort Sicherheit zu erzeugen. Also ich will sagen, die Akzeptanz von Impfstoffen und Impfkonzepten hängt auch von dem Ausmaß der Bedrohung ab, die Menschen wahrnehmen. Das steigt im Augenblick wieder. Das zeigen auch langsam die Daten, die erhoben werden. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie ein Gesundheitssystem verankert ist in einer Gesellschaft. Sie haben andere angesprochen. In manchen Gesellschaften wird viel paternalistischer, also faktisch, es wird bevormundet. Unsere Gesellschaft in Europa, auch in Deutschland, glaube ich, ist nicht so strukturiert. Wir sind freiheitlich orientiert. Wir sind auch, sagen wir, der Auffassung, dass wir überzeugt werden sein. Wir wollen selber eine Entscheidung mittragen. Ich finde das auch in Ordnung. Das heißt, ich glaube, wir lösen die meisten Probleme nicht mit Verpflichtungen, sondern mit mehr Überzeugungsarbeit.
Sie sind ganz klar gegen eine Impfpflicht.
Ja.
Bei Corona.
Klare Antwort.
Während es die bei den Masern gab.
Die gibt es auch bei den Masern und das ist ein bisschen untergegangen, weil an dem 1. März, als die Masernimpfpflicht eingeführt wurde, da begann ja, sage ich mal, eine Woche später die Problematik der Corona-Pandemie. Aber wenn Sie sich an erinnern, die Mitglieder der STIKO in einer Gesamtheit haben das eher zurückhaltend und kritisch gesehen. Wir haben gesagt, wir müssen noch 5% der Menschen überzeugen. Also eine Impfpflicht kann nur die letzte Lösung sein, wenn ich alles andere vorher versucht habe, aber nicht der Einstieg in ein Impfprogramm.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Professor Zepp, wie viel Prozent der Deutschen müssen denn geschätzt geimpft werden, damit wir wirklich eine Herdenimmunität hinkriegen? Da geistert ja immer die Zahl von 66% durch die Gegend. Gilt die noch?
Ja, im Prinzip gilt die noch. Eigentlich bei der STIKO zum Beispiel sprechen wir heute eher von Herdenschutz, denn Immunität ist die Voraussetzung, dass ich Schutz habe. Aber was uns ja interessiert ist, wann sind wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft geschützt? Der Begriff kommt tatsächlich aus der Tierheilkunde. Und man kann sich vorstellen, wenn man eine Gruppe hat von 100 Individuen und 95% von diesen Individuen werden geschützt, können eine Krankheit nicht mehr bekommen, dann sind noch 5 empfänglich, aber es ist relativ statistisch gesehen relativ selten, dass sie aufeinandertreffen werden und die Infektion weitergehen.
Ja, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachhaken. Die Mutationen kommen und die sollen ja zum Teil ansteckender sein. Mhm. Dann
genau.
Müssten sich doch theoretisch mehr Menschen impfen lassen.
Genau, also das ist ein einfaches Rechenbeispiel, wenn ich darf. Wären jetzt zum Beispiel 50 empfänglich, dann ist die Chance natürlich hoch, dass die Infektion schnell weitergegeben wird. Es hängt also davon ab, wie ansteckend ist ein Infektionserreger. Ich will sagen, wenn wir Masern betrachten, ein masernkrankes Individuum kann bis 15 bis 20 nicht geschützte anstecken. Das bedeutet, wir rechnen immer 1 durch die Reproduktionszahl, müsste also 95% der Gruppe impfen, um sie zu schützen. Jetzt steckt ein Coronavirus-infizierter Mensch etwa 2 bis 3 an, also 1 minus 1 durch 3 sind 66%. Die neuen Mutanten sind ansteckender. Wir glauben, dass sie bis zu 5 Menschen erreichen können, nach den Zahlen, die bisher vorliegen können. Das heißt, da steigt im Prinzip die Voraussetzung auf etwa 80%. Es hängt also davon ab, wie einfach wird das Virus übertragen. Je einfacher es von Mensch zu Mensch übertragen wird, umso höher ist die Zahl oder höher ist der Anteil an Menschen einer Gruppe, die geschützt sein müssen, damit alleine aufgrund dieser Tatsache das Risiko, sich anzustecken, also einen Menschen zu treffen, der noch nicht erkrankt oder geschützt war oder geschützt ist, diese Chance wird dann geringer.
Also müssen sich im Zweifel mehr Menschen, nämlich 80%, impfen lassen, wenn wir an die Mutation denken. Jetzt lassen Sie uns mal über die häufigsten Ängste sprechen, die Menschen dazu bringen, sich nicht impfen zu lassen mit der Corona-Impfung. Mhm. Das wäre zum einen mal sicherlich die Tatsache, dass es ja sehr schnell ging. Ja, während ein normaler Impfstoff immer viele Jahre braucht, hatten wir hier innerhalb eines Jahres glücklicherweise, sage ich jetzt mal, die ersten zugelassenen Impfstoffe. Dennoch kann man irgendwie nachvollziehen, dass Menschen denken, boah, da muss was faul sein an der Sache, wenn es so schnell ging, oder?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Impfstoffen. Und normalerweise dauert die Entwicklung 5, meistens manchen Impfstoffen, Meningokokken-Impfstoffe B, zum Beispiel 20 Jahre. Dann ist man natürlich verwundert, aber man muss sehen, Die Grundregeln der Impfstoffentwicklung sind eigentlich nicht außer Acht gelassen worden. Was ist der Unterschied zu anderen Impfstoffen? Die werden meistens von Herstellern auf eigene, auf eigene Kosten entwickelt und dann eingesetzt. In dieser Situation, eine Bedrohung für die Weltgemeinschaft, haben ja viele Staaten der Welt, auch die EU, die Impfstoffhersteller in der Entwicklung extrem stark finanziell unterstützt. Deshalb auch der Anspruch, sie müssen uns jetzt die Impfstoffe zur Verfügung stellen. Das heißt, mit viel größeren technischen Ressourcen ist man in die Impfstoffentwicklung eingestiegen. Die Impfstoffe, die wir jetzt hier in Deutschland in der Zulassung haben, sind auch in Gruppen von über 30.000 Menschen untersucht worden. Das entspricht eigentlich schon so einer regelhaften Impfstoffentwicklung. Das ist nicht schlecht. Und insofern kann man die Menschen auf der einen Seite alle schon mal beruhigen und sagen, ja, es ist viel schneller gegangen. Dadurch können wir auch Langzeiteffekte nicht so gut beurteilen. Aber die Grundregeln der Impfstoffentwicklung sind einfach auf Basis eines viel höheren Ressourceneinsatzes immer noch gut. Ja.
Eine andere große Angst bei diesen neuartigen RMNA-Impfstoffen wie dem von Moderna oder BioNTech oder auch dem von CureVac ist, da kommt fremdes Erbmaterial in unseren Körper und verändert eventuell unsere DNA, also unser eigenes Erbmaterial. Ist diese Angst wirklich völlig von der Hand zu weisen?
Die ist absolut von der Hand zu weisen, aber da sehen Sie auch wieder, wie wichtig es ist, dass man sich darüber unterhält, weil ich sag mal, diese Vorstellungen oder auch ein bisschen irrationalen Vorstellungen, die geistern natürlich auch durch die Medien oder durch die Gruppe von sogenannten Querdenkern. Warum ist das nicht möglich? Also sag mal, alles, was lebt in unserer Welt, hat auch faktisch Erbinformationen, damit sich im Organismen, Pflanzen, Lebewesen eben weiter vermehren können, wenn man so will. Will heißen, wann immer wir etwas essen oder wann immer wir einen Atemzug annehmen, nehmen wir fremde Erbinformationen auf und unser Organismus kann damit umgehen. Das Besondere an den mRNA-Impfstoffen ist es aber, dass sie quasi ja keine eigentliche Erbinformation darstellen, sondern sie stellen die Kopie einer Erbinformation dar. Die Erbinformation, die doppelsträngig ist, wenn man so will, die Desoxyribonukleinsäure, ist im Zellkern. Und wenn eine unserer Körperzellen zum Beispiel ein Eiweiß herstellen will, dann stellt sie eine RNA, eine Messenger-RNA her und schickt sie in das Zellinnere und lässt dort im Prinzip dann zum Beispiel das Eiweiß aufgrund dieses Bauplans zusammenbauen. Es gibt im menschlichen Organismus keinen Weg zurück von RNA zu DNA. Und dann muss man wissen, RNA wird auch ganz, ganz schnell abgebaut. Es ist ein Bodenstoff, der die, sag mal, Eiweißproduktionsmaschinerie einer Zelle kontrollieren soll. Es ist also wichtig für uns, dass in unserem Organismus RNA sehr, sehr schnell abgebaut wird, damit im Prinzip es für die Zelle oder für jede unserer Körperzellen kontrollierbar bleibt, was darin geschieht. Also man muss alle Menschen davon überzeugen können, und das tun wir vielleicht ein Stückchen in unserem Gespräch jetzt hier. RNA ist ein Bauplan, der nie wieder zurück zu Erbinformationen entwickelt, ist eine Kopie von Erbinformationen, die aber nur einen Weg sich bewegen kann. Und insofern ist es natürlich auch ein intelligenter Zugang, eine neue Technologie, Impfstoffe herzustellen, indem wir gewissermaßen die Zellen unseres Abwehrsystems dafür benutzen, den bestmöglichen Impfstoff herzustellen, nämlich genauso wie die Natur ihn vorgesehen hat. Und das heißt, wir produzieren das Eiweiß, dieses Spike-Protein in unserem Immunsystem und geben damit dem Immunsystem die Möglichkeit, dieses Oberflächeneiweiß kennenzulernen. Wir erzeugen Abwehrstoffe, Eiweiße. Und wenn jetzt das Virus tatsächlich vorbeikommt, dann werden diese Spike-Proteine durch unsere Abwehrstoffe besetzt. Das Virus benutzt diese Spike-Proteine eigentlich, um an unsere Körperzellen anzudocken, und damit verhindern wir das Eindringen in faktisch unsere Zellen als Wirtszellen. Also das ist ein gelungenes, sehr intelligentes Konzept. Und nochmal, es gibt in der Biologie des Menschen keinen Weg, um zurückzugehen von RNA zu Erbinformation.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Professor Zepp, was sind denn die häufigsten Nebenwirkungen, die Ihnen gemeldet werden?
Sie meinen die häufigsten Nebenwirkungen von den neuen Covid-19-Impfstoffen. Ja. Nun gut, zum einen ist es natürlich so wie bei vielen Impfstoffen, dass an der Injektionsstelle ein, ich sag mal, schmerzliche Sensor, also Schmerzen entstehen. manchmal auch eine Rötung oder Schwellung. Was man aber darüber sich klar sein muss, ist, also ein Impfstoff soll mein Immunsystem trainieren. Es soll kennenlernen, wie es mit einem Infektionserreger umgeht. Und das heißt, dass ich einen Teil von Symptomen habe, die alle einer Abwehrreaktion entsprechen, das ist was völlig Normales. Ich wäre eher unruhig, wenn ich einen Impfstoff bekomme und gar nichts spüre, dann sage ich, hat mein Immunsystem denn überhaupt adäquat reagiert? Also mit anderen Worten, wir injizieren den Impfstoff in den Muskel, das heißt, an dieser Stelle werden Abwehrzellen konzentriert, die den Impfstoff aufnehmen und dann in die Lymphknoten transportieren, um ihn dort zu verarbeiten. Das heißt, der erste Schritt wird sein, dass wir eben je nach, sag ich mal, Intensität der Reaktion Schmerzen im Arm haben, der gespritzt wurde. Und dann an zweiter Stelle kommt es zu einer Aktivierung des Immunsystems. Das geht mit der Freisetzung von Abwehrstoffen einher, wie bei einer Infektion. Und deshalb spüren wir auch manchmal genau das, was wir am Beginn einer Infektion haben.
Kopfschmerzen,
Fieber. Körperliche Abgeschlagenheit. Der Unterschied zur Infektion ist, nach der Impfung ist es üblicherweise nach 24 oder 36 Stunden vorbei, während ich, wenn ich krank werde, 7, 8, 9, 10 Tage damit befasst sind. Bei den mRNA-Impfstoffen ist vielleicht auch noch etwas Besonderes zu bedenken. Da nutzen wir eben den Botenstoff, den Bauplan für ein bestimmtes Eiweiß aus einem Virus. Und für mein Immunsystem, das ständig meinen Organismus überwacht, ist das plötzliche Erkennen von RNA, Messenger-RNA im Muskel, sofort ein Alarmsignal. Eigentlich gut, weil das Immunsystem sofort auf 100 hochgestaltet wird, aber das Signal mRNA verfügbar bedeutet auch, das könnte eine Virusinfektion sein. Und was macht mein Organismus? Er setzt sehr viel virusspezifische Abwehrstoffe frei, das sind Interferone. Und diese Interferone sind dafür verantwortlich, dass ich so ein Gefühl der körperlichen Abgeschlagenheit habe, den Muskelschmerz, den ich auch mal beim grippalen Infekt habe, oder die Kopfschmerzen.
Das heißt, der AstraZeneca-Impfstoff, der ja anders gestrickt ist als Vektor-Impfstoff, da sind die Nebenreaktionen ein bisschen schwächer.
Die sind zum Teil anders ausgeprägt. Man muss sagen, der AstraZeneca-Impfstoff, der benutzt keine Nanopartikel, um die RNA reinzutransportieren, sondern der benutzt ein ganzes Virus. Und zwar ein aus dem Tier, aus der Tierwelt kommen, ein Schimpansenvirus. Aber Adenoviren haben wir auch. Die machen bei uns vor allen Dingen auch Atemwegsinfektionen, Schnupfen, Bronchitis, auch mal einen Durchfall. Und hier haben wir aber ein Virus, das eigentlich aus der Schimpansenwelt kommt. Das heißt, es sollte uns eigentlich gar nichts machen. Es induziert natürlich auch eine geringe Abwehrreaktion, die aber wahrscheinlich, da wir uns mit diesem Virustyp normalerweise nicht befassen müssen, sehr schwach ausfällt. Trotzdem haben wir eine Aktivierung. Das heißt, auch da muss man damit rechnen, dass es eben mal zu einer Temperaturerhöhung kriegt. Fieber ist ja nichts Schlechtes. Fieber heißt, das Immunsystem arbeitet schneller.
Ist denn irgendwann mal dran gedacht, auch Kinder tatsächlich gegen Covid-19 zu impfen?
Auf jeden Fall so. Jeder Hersteller, der anfängt mit der Entwicklung, auch Impfstoffentwicklung, muss sofort bei Beginn der Forschung einen Plan vorlegen, wie er auch das Arzneimittel oder den Impfstoff im Kindesalter prüfen und entwickeln will. Nun ist es aber so, dass im Prinzip gerade die Covid-19-Erkrankung im Kindesalter im Augenblick nahezu keine Rolle spielt. Wir haben Infektionen, die aber oft asymptomatisch verlaufen. Wir haben in Deutschland in den ganzen 12 Monaten der Pandemie bisher weniger als 1000 Kinder in Kliniken betreuen müssen. Das hat die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie erhoben, während wir faktisch Tausende von Erwachsenen versorgen mussten. Also insofern ist es sicherlich sinnvoll, einen Impfstoff zu entwickeln. Aber die Impfstoffe, die wir jetzt haben, die schützen ja vor allen Dingen mal vor der Erkrankung. Wir wissen noch nicht genau, wie stark sie vor der Übertragung des Virus schützen. Sicherlich ist ein Mensch, der geimpft ist, weniger übertragend als ein Mensch, der nicht geimpft ist. Aber ein Impfstoff für Kinder im Augenblick hätte quasi vor allen Dingen ja das Ziel zu verhindern, dass die Kinder die Impfung weiter übertragen. Solange wir nicht genau wissen, wie gut die Qualität ist, müssen wir uns auf die Altersgruppen konzentrieren, die tatsächlich schwer unter der Infektion leiden. Das sind dann nochmal die Älteren.
Ich habe nur deshalb nach den Kindern gefragt, weil ja die Schulen nach wie vor zu sind in Rheinland-Pfalz. Die sollten eigentlich aufmachen, zumindest die Grundschulen ab morgen. Da ist mir jetzt zurückgerudert, nachdem in Baden-Württemberg in der Kita eine Corona-Mutation aufgetaucht ist. Aus Ihrer Sicht, als jemand, der Kinderarzt ist und sich intensiv mit dem Coronavirus beschäftigt hat, ist es die richtige oder die falsche Entscheidung, die Schulen zuzulassen?
Also zu diesem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, aus dem Grund, weil wir im Augenblick noch nicht genug über die Virusmutanten wissen. Die Virusmutanten, nach allem, was aus der Literatur zu erkennen ist, machen wahrscheinlich keine schwerere Erkrankung, aber sie erleichtern es, dem Virus von Mensch zu Mensch zu wandern. Das heißt, wir haben ein höheres Übertragungsrisiko. Und da entsteht natürlich schon das Risiko, dass in Gruppen, die nicht selbst schwer erkranken, aber trotzdem am Infektionsgeschehen teilnehmen, dass das Virus weiter übertragen werden kann. Über alles als Kinderärzte sagen wir müssen so schnell wie möglich die Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder wieder öffnen, weil das faktisch für die Entwicklung eines jungen Menschen, der sich faktisch in der Gruppe mit Gleichaltrigen auch persönlichkeitsentwickelt, was ganz, ganz Wichtiges ist. Und da wir in den Schulen eigentlich sehr, sehr wenig Übertragung von Kind zu Kind sehen und wir viel häufiger sehen auch aus den Studien, dass Kinder, wenn sie auffallen, eher von Erwachsenen, ihren Eltern oder der Umgebung angesteckt wurden. Und wir auch nach den Daten, die wir kennen, davon ausgehen müssen, dass die meisten Betreuer, Lehrer, Erzieher in Schulen oder Gemeinschaftseinrichtungen die Infektion eben nicht durch die Kinder, sondern aus einem anderen Umfeld bekommen haben, wenn sie denn erkrankt sind, müssen wir eigentlich sagen, ist der Bereich Schule relativ sicher. Ganz besonders, weil die Hygieneregeln dort auch viel zuverlässiger eingehalten werden als im öffentlichen Raum. Also ein großes Lob eigentlich an die Schulen, da gelingt es.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn die Schulen wieder öffnen würden, wäre es ein erster Schritt in Richtung Normalität. Und klar ist, je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schneller das geschieht, desto eher wird auf allen Ebenen ein normales Leben möglich sein. Was aber ja auch eine Rolle spielt, Sie hatten es gerade schon angesprochen, ist die Frage, können geimpfte Menschen, obwohl sie sich selbst nicht mehr anstecken können, also nicht mehr krank werden, das Virus trotzdem übertragen? Bis wann wird man das wissen?
Nun gut, das ist in den ersten Studien zur Zulassung des Impfstoffes nicht konkret untersucht worden, weil es da darum ging, einen Impfstoff zu entwickeln, der vor allen Dingen diese schweren Erkrankungen, die auch zum Tod führen können, verhindern soll. In den Folgestudien, die jetzt im Augenblick auch durchgeführt werden, wird diese Frage sicherlich stärker adressiert werden. Das heißt, die Frage ist, wenn ich geimpft worden bin, ist es dann möglich, dass das Virus zum Beispiel auf meiner Nasenschleimhaut sich immer noch vermehren könnte. Dann bin ich sicherlich nicht so ansteckend wie ein nicht geimpfter Mensch, aber ich könnte es natürlich in kleinen Portionen immer noch weitergeben. Also insofern, das ist eine Frage, die wir in Studien wahrscheinlich erst in 6 oder auch 9 Monaten konkreter kennen.
Also dann, wenn wir ohnehin hoffentlich zum großen Teil schon geimpft sind.
Wenn wir hoffentlich zum großen Teil geimpft sind. Aber man muss darüber klar sein, das Problem, in dem wir heute stehen, also das, was wir als Einschränkung unserer Freiheitsgrade wahrnehmen, eben Kontaktreduktion, viele Bereiche unseres Lebens können wir nicht so darstellen, das ist etwas, was wir nicht alleine mit der Impfung lösen. Die Impfung ist der Weg in eine langfristige Verbesserung, aber wir werden die nächsten 3 oder 6 Monate auf jeden Fall noch diese Hygieneregeln beachten müssen, denn man muss sich vorstellen, jetzt, wenn es uns gelingt, zum Beispiel 10 Millionen Menschen bis zum Ende des ersten Quartals oder bis Ostern zu impfen, dann sind ja immer noch im Prinzip 70 Millionen Menschen minus die 2 Millionen, die Erkrankung schon gehabt haben, empfänglich. Das heißt, das ist ein Weg, der sicherlich längerfristig darzustellen ist. Das heißt, alle gemeinsam werden wir dazu beitragen müssen, durch unser Verhalten eine Situation zu erzeugen, in der wir dann über Monate eine Schutzfunktion durch die Impfung aufbauen können. Und natürlich, neben den Studien werden wir dann auch erkennen, wenn wir mal zum Beispiel 10 oder 20 Millionen geimpfte Menschen haben, dann werden wir alleine aus der Beobachtung in der Gesellschaft erkennen können, ob diese Menschen jetzt das Virus so schnell weitergeben wie Nicht-Geimpfte. Es wird also zum Beispiel in den Messwerten des Robert-Koch-Instituts die Reproduktionszahl runtergehen müssen. Ja.
Ihre Prognose, wann wird ein Leben, wie wir es mal hatten, wieder möglich sein?
Ich sag mal, aus allen Krisen gehen wir hervor und möglicherweise lernen wir was. Ich persönlich denke, wahrscheinlich wie vor 100 Jahren bei der Pandemie mit der Virusgrippe, ist es so, dass wir in ein verändertes Leben gehen werden. Aber was Sie meinen ist, wann haben wir wieder mehr Freiheiten in unserem Leben? Ich glaube, dass das anders als vor 100 Jahren viel, viel schneller geht. Ich würde erwarten, dass es wahrscheinlich 2022, dass wir auf einem guten Weg sind, in Normalität zurückzukehren. Wir werden aber schon im Verlauf dieses Jahres höhere Freiheitsgrade bekommen. Also ich denke, wir werden uns freier bewegen können. Reisen wird wieder möglich sein. Kulturveranstaltungen werden möglich sein. Und das müssen wir Schritt für Schritt dem Schutzstatus einer Gemeinschaft anpassen.
Bei allem, was die Corona-Krise an Negativen gebracht hat, war sie sicherlich auch in mancher Hinsicht ein Innovationsschub, also wenn wir zum Beispiel an die Digitalisierung denken. Wie beurteilen Sie das, was die Medizin betrifft, gerade mit der Entwicklung neuer ja. der neuen Impfstoffe.
Das ist,
sagen Sie,
ja, bitte.
Sagen Sie, das wird uns noch wahnsinnig voranbringen in nächster Zeit, in den nächsten Jahren?
Das wird definitiv so sein. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Schauen wir uns die mRNA-Impfstoffe an. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten Arbeitsgruppen rund um die Welt an diesem Konzept. Und jetzt haben wir faktisch innerhalb von 9 Monaten dieses Konzept, das man vorher sehr, sage ich mal, wissenschaftlich gut bearbeitet hat, in einen Weg geführt, in dem es faktisch bei Millionen Menschen eingesetzt werden kann. Das ist ja nur möglich gewesen dadurch, dass plötzlich ein hohes Bedürfnis war, dass auch Staaten bereit waren, da rein zu investieren. Ich persönlich halte zum Beispiel diese Technologie für einen der gigantischen Fortschritte der nächsten 10, 20 Jahre, weil wir werden damit nicht nur Impfstoffe herstellen können. Wir wissen zum Beispiel, das Unternehmen, das hier in Mainz ist, fokussiert sich zum Beispiel auf Tumortherapie. Wir werden Stoffwechselerkrankungen damit behandeln können. Das heißt, jede Krisensituation hat auch die Chance, dass wir, sage ich mal, Meilensteine nach vorne marschieren. In der Medizin, wie Sie gesagt haben, auch in der Nutzung von modernen Medien. Wir haben neue Kommunikationswege geschaffen. Wir haben neue Formen der, sage ich mal, auch der Möglichkeiten entwickelt, wie wir Sitzungen abhalten können. Wir werden vielleicht weniger reisen. Ist vielleicht nicht schlecht. Möglicherweise ist das ein riesiger Beitrag zum Klimaschutz, über den wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Also ich glaube, mit einem gewissen Abstand, wenn wir mal 5 oder 10 Jahre diese Pandemie hoffentlich gut hinter uns gelassen haben, dann werden wir auch erkennen können, welche Impulse, nicht die Pandemie, das ist natürlich ein global schlimmes Ereignis, aber welche Impulse für, sage ich mal, die Forschung, die Wissenschaft und die Wege, wie wir zusammenleben, gegeben worden sind.
Herr Professor Zelf, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich habe für Sie ein T-Shirt gefunden, von dem ich dachte, das passt perfekt für einen Kinderarzt, der gleichzeitig noch Mitglied der Ständigen Impfkommission ist, denn da steht zumindest aus Sicht der Kinder eine wirklich gefährliche Nebenwirkung von Impfungen drauf. Ich halte es mal hoch. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können.
Also Impfstoffe erzeugen Erwachsene oder genau, machen also Erwachsene. Das stimmt, das finde ich auch gut. Also Impfstoffe ist ein Garant dafür, für Lebensqualität, Gesundheit und damit auch lange Lebenserwartung. Prävention, Vorsorge.
Das können Sie dann vielleicht bei der nächsten Chefarztvisite tragen. Danke, dass Sie hier waren und alles Gute.
Danke für die Einladung. Alles Gute auch, Frau Hein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.